Reklame!
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Reklame. Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Montag, 27. Oktober 2025. Ihr hört eine neue Folge Moon Talk von Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL. Mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und ihr hört alles, was wir über Woche 8 in der NFL denken. Diese Woche nur in Anführungszeichen ein Monday Night Game. Das liegt vor allem daran, dass viele Teams Bye Week hatten diese Woche. Aber eigentlich sollte das auch der Standard sein. Aber das ist ein anderes Thema. Darüber wollen wir gar nicht sprechen, diese zwei Monday-Night-Games. Nicht nur für uns hier für diesen Podcast, was den Ablauf angeht, nicht optimal, sondern auch einfach, eins reicht. Eins reicht dann hinten raus noch.
Ja.
Wir starten rein mit dem Sunday-Night-Game. Wir starten rein mit den Pittsburgh Steelers und den Green Bay Packers. Es war das Aaron Rodgers Revenge-Game. Und es war lange eng. Lange haben die Steelers tatsächlich geführt, doch am Ende sind die Packers dann ja ein gutes Stück weggezogen sogar. 35-25 der Endstand. Zur Halbzeit stand es noch 16-17 für Pittsburgh. Und die zweite Halbzeit, muss man sagen, haben die Packers defensiv, können wir gleich drüber sprechen, vor allem mit der D-Line immer mehr das Spiel übernommen. Aber auf der anderen Seite Jordan Love mit einem richtig cleanen Auftritt in der zweiten Halbzeit. Also er hatte die letzten vier Pässe, glaube ich, der ersten Halbzeit, die Completions waren. Und dann nochmal die ersten 16 in Hälfte 2. Also zwischenzeitlich 20 completed Pässe in Folge für Jordan Love. Dazu ein Tucker Kraft, der, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht nicht mitbekommen haben solltet, aber am National Tight End, Tight End Day.
Meinst du, es wurde ein, zwei Mal erwähnt in der Übertragung?
Jedes Jahr. Ich finde es wirklich, aber gut. Können nicht jedes Jahr uns darüber auslassen.
Gib ihnen ihren Tag.
Ist ja auch schön, aber wirklich gefühlt bei jedem Tight End Catch.
Ja, natürlich.
Tucker Kraft hatte einige davon und vor allem einige Big Plays, weil er vor allem nach dem Catch von der Steelers Defense nicht zu stoppen war. Und sie hatten, die Packers, hatten ihren, wie ich schon lange sage, besten Wide Receiver zurück. Und das, finde ich, hat man sofort gemerkt. Christian Watson, erstes Spiel nach Kreuzbandriss, 4 Catches für 85 Yards. Ja, unterm Strich war das dann alles ein bisschen zu viel für die, ich bleibe dabei, etwas inkonstante Steelers Defense.
Da bist du noch nett, ehrlich gesagt. Also mein Take, wir kommen gleich noch kurz zur Steelers-Seite, aber mein Take zu Pittsburgh ist, es ist die teuerste Defense in der NFL. Und die spielen wie eine Bottom-10-Defense, ehrlich gesagt. Wenn die keine Turnover kriegen, dann ist es eine schlechte Defense. Und wir haben ja das gleiche Thema letzte Woche schon gehabt. Die konnten auch das ganze Quick-Game gegen Joe Flacco nicht verteidigen, gegen die Bengals, und haben das Spiel deswegen verloren. Und das war im Prinzip hier eine sehr, sehr ähnliche Geschichte. Du hast angesprochen, die 20 Completions in Folge. Übrigens, seit Brett Favre hat kein Packers-Quarterback das geschafft. Also
auch Aaron Rodgers
History,
nicht.
Richtig, mit Rodgers auf der anderen Seite. Insgesamt zweite Hälfte, 16 von 19, 214 Yards, 2 Touchdowns für Jordan Love. Und das Run-Game war ja gar nicht mal so gut. Da hatten wir uns ja vor dem Spiel gefragt, so Steelers Front.
Zumindest nicht
wir den
über
Run
Josh Jacobs.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, das war Wilson eher. Aber kriegen die da einen Zugriff so? Und ich fand, das haben sie sogar einigermaßen gut geschafft. Aber durch die Luft war Love dann halt vor allem in der zweiten Hälfte quasi fehlerfrei. Einiges dieser Stats, natürlich auch stark geschemte Production. Da war einiges ins Backfield. 2 der 3 Touchdown-Pässe waren einmal Kraft aus dem Backfield in die Flat mit Vorblockern. Einmal dieses designte Ding auf Savion Williams. Also da waren sie sehr produktiv als Offense insgesamt, auch mit diesem Timing-Quick-Game, was ja super gut ist für die Packers, wenn das da rollt. Und Watson zurück, ein Faktor. Jaden Reed ist ja noch nicht da, der wird in ein paar Wochen wahrscheinlich wiederkommen. Also auch da ist nochmal eine Steigerung erwartbar. Und dann hast du aber halt diese einzelnen Plays von Love, die dann on top kommen. Also sowas wie der Der Drive-Opener, erstes Viertel, Mitte erstes Viertel müsste es gewesen sein, auf Daubs. Play-Action aus der I-Formation, dreht sich um, Backfoot und feuert den sofort raus über die Mitte. Der zweite Touchdown zu Kraft, das war eine Slant bei Third Down, wo die Steelers blitzen und Love feuert den da raus. Kraft macht den Rest nach dem Catch. Also es war viel offen dann auch per Design, aber es ist halt dann auch Jordan Love, der präzise spielt, der on-time spielt. Das hat mir gestern sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, Pittsburgh, gleiches Thema. Hatten wir letzte Woche gegen die Bengals. Da war es auch dieses Ding. Und wenn dann der Ball halt schnell raus ist, dann neutralisierst du diese zwei, drei guten Spieler, die sie natürlich in der Front haben, Hayward und Watt, und wo sie Druck machen können. Wenn du die aber nicht ins Spiel kommen lässt, wenn du verhinderst, dass die diese Big Plays machen, dann struggelt diese Defense enorm. Und dann hatte Love noch zwei, drei Downfield. Ich meine, der auf Kraft früh im dritten Viertel, natürlich auch ein Stück weit Glück.
Ja.
Das ist das Ding, wo sehr, sehr viel Druck auf Love kommt. Blitz, der wird getroffen, wirft den irgendwie noch in die Richtung von Tucker Kraft. Also Hut ab, dass er den wegkriegt. Aber der Ball segelt da so durch die Luft und Kraft sieht es, adjusted, Safety geht vorbei. Und daraus entsteht ein 59-Yard-Raumgewinn bei Dritter und Fünf. Er hatte einen auf den Shot auf Watson für 33 Yards. Das ist halt wirklich auch Armtalent, einfach fällt da quasi seitlich und legt den trotzdem noch über den Safety und der fällt halt perfekt runter auf Watson. Also das war ein toller Wurf. Ja, super cleane zweite Hälfte. Eigentlich genau das vom Passing Game, was ich aus Packers Sicht hier sehen wollte, weil wir letzte Woche gerade gesehen haben und auch in anderen Spielen gesehen haben, wie Pittsburgh da defensiv struggelt. Ja, und dann sind wir halt bei den Steelers und bei dem Thema, das jetzt sich schon durch die ganze Saison zieht. Die Offense ist voll okay für Pittsburgh. Die Offense ist voll in Ordnung, aber die Defense leistet ihren Teil nicht.
Ja, die Offense war immer wieder voll in Ordnung, finde ich, in diesem Spiel. Aber dann, ja, zwischenzeitlich auch nicht
mehr. Es gab Durchhänger in dem Spiel, auf jeden Fall.
Es gab richtige Durchhänger, das war auch so mein Gefühl. Weil offensiv haben sie es zu Beginn immer wieder geschafft, so. Big Plays ist teilweise ein großes Wort. Also sie hatten vor allem ein herausragendes Big Play auf Roman Wilson. Endlich ist er da. Letzte Saison lange auf ihn gewartet, war einer meiner Draft-Crushes vor der vergangenen Saison und dann, ich glaube, letztes Jahr gar nicht gespielt. Und jetzt kommt er so richtig an, hat er diesen einen langen Ball, wo Rodgers Signature-like nach rechts rausscrambelt oder rausrollt und den tief das Feld runterfeuert. Sie waren aber auch vor allem lange im Spiel, weil sie mal wieder einen hervorragenden Kicker hatten mit Chris Boswell, der 4 von 4 Field Goals gemacht hat und 3 davon über 50 Yards. Aber hinten raus, also vor allem auch offensiv dann in Halbzeit 2 immer mehr Probleme bekommen und wie ich fand, halt vor allem mit Druck, beziehungsweise, wir haben ja letzte Woche oder schon mehrfach darüber gesprochen, Rodgers, entweder der Ball geht schnell raus oder er kann den Druck gut umgehen, kann scramblen und dann noch Plays machen. Und das ist so ein bisschen abhanden gekommen. Der Druck der D-Line der Packers kam dann teilweise zu schnell oder Rodgers hat zu langsam eine Entscheidung getroffen. Am Ende stehen da nur 3 Sacks, aber auch, weil Rodgers ein paar Mal den Ball dann noch in letzter Sekunde losgeworden ist, so mehr oder weniger. Und ich finde nicht, dass die Packers-Defense das dann dominiert hat. Man hat immer noch 25 Punkte und fast 300 Yards zugelassen. Aber ich finde, sie haben es in meinen Augen dann in der zweiten Halbzeit entschieden. Dann noch Gainwell mit dem Fumble in eigener Hälfte. Das war dann so, ja, der Neckbreaker, wenn man so will. Aber die zweite Halbzeit einfach von den Packers, nicht nur offensiv, sondern eben auch defensiv deutlich besser.
Auf jeden Fall. Erste Hälfte fand ich wirklich okay. Auch wirklich einige gute Plays. Der Touchdown zu Metcalf, so eine schnelle Slant. Ja. Das ist so ein Signature-Rogers-Wurf.
Ich glaube, es war sogar
unfassbar schnell raus ist.
Ich glaube, es war sogar eine Option-Route, ehrlicherweise. Bin mir nicht ganz sicher.
Ich weiß nicht, ich hatte den Eindruck, dass Metcalf das eher richtig gut verkauft. Also diesen Stem nach außen und dann aber, scharf nach innen.
Ich fand den nicht mal gut verkauft, ehrlicherweise. Ich finde. Nee, er fällt, also der Verteidiger fällt ja auch gar nicht groß drauf ein, aber er hat schon sozusagen, also Metcalf hat schon Inside Leverage. Ich fand den Stem nach außen gar nicht so krass. Aber dadurch, dass der Verteidiger eher schon so außen zugemacht hat.
Ist Outside dann, Leverage, ja, genau.
Und dann kommst du halt als Verteidiger um diesen riesigen Körper halt auch nicht mehr rum. Wenn du den dann perfekt da auf die Nummer bringst, dann kommst du da nicht mehr ran. Ist auch egal. War nur mein Eindruck.
Und kurz davor ja diese Pass Interference eben zu Calvin Austin. Der steht da nicht im Boxscore. Wo er den Ball halt gegen Druck wirklich richtig, richtig gut wegkriegt, Austin auch zum Ball gut zurückkommt und der Corner halt nicht, deswegen eine Pass Interference. Der Shot auf Wilson hast du gerade schon gesagt, nächster Hinweis auch darauf, dass der Arm definitiv noch da ist bei Rodgers, das ist überhaupt kein Problem, da kommt er ja aus der Pocket, ganz spät noch, platziert den super vor der Sideline, toller Wurf. Er hatte einen auf Metcalf, gut 30, 35 Yards Richtung Endzone. Auch ein richtig guter Ball, den Metcalf dann durch Kontakt nicht fangen kann. Das wäre auch ein tougher Catch gewesen, hätte am Catchpoint dann mehr gewinnen müssen. Aber auch das ist ein guter Wurf. Er hat immer noch diese Laser über die Mitte, wo der Ball einfach super schnell rausfliegt. Und es ist halt so ein Spiel, ich meine, eigentlich, wir haben sie auch, natürlich ist es die Story, Rodgers gegen die Packers. Und man würde erstmal dazu neigen, dann auch das mehr in den Mittelpunkt zu rücken, so narrativmäßig. Aber für mich war es echt so ein bisschen, Rodgers war okay. Ich fand Pittsburgh immer noch ein paar gute Momente im Run-Game, vor allem, wenn wir das Matchup hier bedenken. Da sehe ich immer noch tendenziell eher, sind sie in einer positiven Richtung unterwegs, was das Run-Game angeht. Es gab natürlich die Momente, in denen der Pass-Rush dann einfach durchkommt. Also der Sack bei Dritter und 15 halt im ersten Viertel, ist halt auch Dritter und 15, Foreman-Rush. Rodgers muss Parsons entkommen, tritt in die Pocket und da wartet Rashawn Gary auf ihn. Der Sack zum Start ins vierte Viertel, das war mehr ein Coverage-Sack. Sie hatten nochmal einen bei Dritter und 17. Das sind halt auch einfach, na, also Situationen, Dritter und 15, Dritter und 17, wo es dann wirklich schwer ist. Er hatte einmal Interception-Glück im ersten Viertel bei einem Ball Richtung Sideline, ja, wo Adrian Cooper das super liest, der Linebacker drunter springt und den fast abfängt. Aber die Geschichte ist halt für Pittsburgh leider, dass die Defense nicht gut ist und wir Woche für Woche in Situationen sind, wo die 30, 35 Punkte von ihrer Offense brauchen. Und sie haben halt jetzt eine Offense, die ihnen relativ verlässlich 20, ich würde sagen 20 bis 28 gibt, in der Range. Von Rodgers zu erwarten, dass sie jede Woche 30, 35 Punkte machen, das ist halt einfach too much. Und jetzt, sie verlieren letzte Woche den Shootout gegen Joe Flacco und die Bengals. Sie hätten fast diesen Shootout gegen ganz am Anfang der Saison gegen Justin Fields und die Jets verloren. Jetzt dieses Spiel gestern, wenn die Defense keine Turnover bekommt, dann ist es wirklich eine schwache Unit aktuell. Und der Score war ja in dem Sinne sogar fast ein bisschen noch vorteilhaft für Pittsburgh, weil die Packers 2 Field Goals verschossen haben. Also es hätten auch 40 wieder sein können hier. Ist jetzt so ein bisschen so eine Weichenstellung. Kriegen sie die Defense noch gefixt? Genug individuelles Talent haben sie ja auf der Seite des Balls. Das müsste eigentlich besser sein als das, was wir aktuell sehen. Ich erwarte nach wie vor, wir haben ja letzte Woche über Trade-Szenarien gesprochen und das Spiel fand ich ja auch nochmal eine Bestätigung. Die brauchen einen starken zweiten Wide Receiver. Und ich habe es ja gesagt, Jacoby Myers wäre so meine klare Prognose für Pittsburgh, dass sie da noch was machen, damit die Offense vielleicht noch mehr Richtung 30 dann auch wöchentlich gehen kann. Weil die Trends da sind positiv. Rodgers als Playmaker die letzten paar Wochen, Run-Game seit Jalen Warren wieder da ist, das sind positive Trends, finde ich, offensiv. Es ist halt keine Offense, wo du erwarten kannst, dass sie jede Woche 30 machen. Und im Moment brauchen sie das leider.
Aktuell aber noch vorne in der AFC North mit einem 4-3-Record, aber wird natürlich enger,
ja,
wenn die Ravens genau das jetzt weiter gewinnen. Aber ja, die Bengals tun sich da schwer. Aber dazu kommen wir später noch.
Aber es ist genau das, worüber wir auch in hatten wir in der Preview drüber gesprochen oder hatten wir da off the record? Ich glaube, wir hatten es in der Preview sogar.
Nee, ich hatte sie ja als Team, dass noch ein, zwei Spiele verlieren wird. Möglicherweise.
Weil du hast sie halt jetzt 4-3. Und jetzt sehen wir mal die Ravens als stärkstes, würde ich jetzt mal sagen, stärksten Konkurrent für die zweite Saisonhälfte,
ja,
mit 2-5. Und dann guckst du dir auf den Schedule der Steelers. Die nächsten beiden Gegner sind die Colts und die Chargers.
Mhm.
Also das kann halt in 2 Wochen quasi auf Augenhöhe sein. Und die beiden, also Pittsburgh und Baltimore, haben ja noch gar nicht gegeneinander gespielt. Also die beiden direkten Duelle, die kommen ja erst noch.
Ja, ja. Also deine Theorie mit die Ravens kriegen ihr Endspiel, wird immer wahrscheinlicher. Aber die Steelers werden auch noch ihre Spiele gewinnen. Aber es ist halt einfach, wie ich sage, zu inkonstant. Du sagst, zu schlecht defensiv, dafür, dass die Offense so gut ist. Ich finde, beide Seiten, ja, sie kriegen sie einfach im Moment nicht so richtig zusammen. Zweites Spiel in diesem Montag. Die Denver Broncos schlagen die Dallas Cowboys. Und das deutlich. Am Ende mit 44-24. Das hätte ich so nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Denn wir haben ja ausführlich darüber gesprochen, wenn oder dass viele Punkte fallen. Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Damit haben wir irgendwo auch gerechnet. Es waren am Ende 68 Punkte. Aber mein Take war ja so ein bisschen, okay, wenn das ein High-Scoring-Game wird, also die Cowboys es sogar schaffen, gegen diese starke Defense das Ganze zu einem High-Scoring-Spiel werden zu lassen, dann hätte ich nicht gedacht, dass die Broncos Offense da mithält. Ich hätte nicht gedacht, dass am Ende vor allem die Broncos Offense die Unit ist, die das Ganze überhaupt erst zum High-Scoring-Spiel hat werden lassen. Und die Broncos Defense auf der anderen Weise, das war halt die Unit, die es dann nicht zu einem Shootout hat werden lassen. Also High-Scoring der Broncos Offense, aber nicht dadurch, dass die Cowboys Offense so dominiert wie die letzten Wochen oder so liefert wie die letzten Wochen, das hätte ich so nicht kommen sehen. Also deswegen Respekt an die Broncos Offense, weil sie konnten den Ball laufen, sie konnten durch die Luft einiges machen, aber wie schlecht kann eine Defense sein? Das ist ja Wahnsinn. RJ Harvey und J.K. Dobbins von den Broncos konnten da durchspazieren. Troy Franklin war mehrfach Mutterseelen allein, vor allem dann auch für seinen ersten Touchdown, komplett alleine in der Mitte des Feldes in der Endzone unterwegs oder in die Endzone unterwegs. Ich meine, ja, sie haben, wahrscheinlich war der Plan, okay, vor allem mal Cortland Sutton limitieren, das haben sie längere Zeit ganz gut hinbekommen, aber dafür war gefühlt jeder andere offen. Und das war letztendlich so, also es war löchrig gegen den Lauf, es war luftig gegen den Pass und natürlich, ich will das überhaupt nicht kleinreden, was die Broncos Offense da gestern gemacht hat, muss man auch Credit geben. Aber ganz ehrlich, also wir haben ja in den Trade-Szenarien darüber gesprochen, dass man da defensiv was tun sollte aus Cowboys-Perspektive, aber da reicht nicht ein guter Pass-Rusher, das reicht nicht.
Ja, da hat Jerry Jones ja sogar auch in der Richtung gesagt nach dem Spiel. Ich meine, also jetzt, bevor Broncos-Fans auf die Barrikaden gehen, wir haben diesen Disclaimer fast jede Woche gesagt. Also wenn eine Offense gegen die Cowboys gespielt hat. Wir haben es nach dem Giants-Spiel gesagt, wir haben es nach dem Bears-Spiel gesagt, wir haben es nach dem Panthers-Spiel gesagt. Da haben wir immer auch gesagt, ja, gut, aber Cowboys-Defense. Das muss man einfach dazu sagen. Das ist einfach, also das ist eine nicht NFL-kompetitive Defense. Ja. Deswegen muss man es ein bisschen auch in der Richtung einfach für Kontext so anschieben. Und ich hatte ehrlich gesagt nach den ersten so 3-4 Broncos-Drives hatte ich so ein bisschen Sorge, dass es am Ende irgendwie so ein Spiel wird, wo die Broncos 35 Punkte machen und wir trotzdem dann sagen, Bonix, naja. Weil der Start war ja wirklich, die Interception beim ersten Drive, ein furchtbarer Wurf. Play-Action, Crosser über die Mitte, Receiver Separation, er wirft den komplett in den Rücken und es ist ein Pick. Und dann selbst die beiden Touchdown-Drives danach, halt wieder so ein, diese Screens Richtung Sideline ins Backfield und dann eine Offside-Strafe gegen die Cowboys, die den Drive überhaupt rettet. Und dann hast du einen Shot auf Troy Franklin, den er wieder überwirft. Ich meine, der Touchdown dann ist ein Pitch zu Harvey, wo Harvey einfach durch eine offene Defense sprintet. Der zweite Touchdown, wieder so ein Big-Play-Run, dieses Mal Dobbins und dann wieder diese Screens nach außen und zwar so ein, das ist, ja, sie bewegen den Ball halt gegen diese schlechte Defense, aber es ist nicht das, was ich mir erhofft habe von der Broncos Offense. Danach wurde es aber deutlich besser. Wir hatten ja vorher gesagt, das sollte eigentlich das Spiel sein, in dem Sean Payton auch ein bisschen weggeht von diesem ganzen horizontalen Screens Richtung Sideline, Wide Receiver Screens, wo sich alles wirklich zäh und mühsam anfühlt, jetzt die ganze Saison über, wo sie ihn auch ein bisschen vertikaler einfach mal Bonix werfen lassen. Und ich fand, das hat so 3 Drives ungefähr gedauert, aber dann kam das. Und man muss man hier auch dazu sagen, also wie viel Zeit Bonix teilweise in der Pocket hatte.
Ja.
Das war natürlich auch absurd. Das ist auch nicht der Maßstab. Ich meine, die spielen nächste Woche gegen Houston, das wird sehr anders aussehen. Aber sie haben versucht, mehr diese tieferen Crosser zu finden. Sie haben bei Play-Action nicht immer nur in die Flat geworfen, sondern haben ein paar tiefere Bälle drin gehabt. Der dritte Touchdown-Drive, wieder Bootleg, also Rollout mit einem vertikalen Target statt eben diesen Ball in die Flat. Und dann der nächste Shot ist zwar keine Completion, also das steht nicht im Boxscore, aber es ist eine Pass-Interference. Und auch das kann ja nur passieren, wenn du Defenses immer wieder mal vertikal attackierst. Der Touchdown dann direkt vor der Halbzeit ist ein super Wurf auf Pat Bryant, den Rookie-Receiver. Er hätte noch einen Touchdown, ehrlich gesagt, haben müssen. Ein toller Ball auf Cortland Sutton, 3. und 13, der Sutton wirklich mittig auf der Brust trifft und er prallt ab und ist ein Drop und ist incomplete. Also die Big Plays kamen dann mit Hilfe, klar, der Cowboys Defense, aber es war das, was ich von Denver, von Sean Payton auch vor allem sehen wollte in dem Spiel, dass sie dann eben anfangen, Bonix mehr vertikal attackieren zu lassen, dass sie da mehr auch versuchen, die Offense so ein bisschen einfacher für ihn zu machen, weil mit diesen ganzen kurzen Bällen Richtung Sideline, das Resultat die letzte Woche war ja ganz oft, ja, dann sind sie halt in 2. und 8, ja, dann sind sie halt in 3. und 6. Okay, ist dann eine schöne Completion Rate, aber ehrlich gesagt machst du Bonix das Spiel damit schwerer, weil du dann dauernd in diesen langen Down-and-Distance-Situationen bist. Das fand ich hier deutlich, deutlich besser. Sie hatten natürlich auch, du hast schon gesagt, im Run-Game komplett alles, was sie haben wollten. Also, vor allem die Runs nach außen waren ja immer, das waren ja Räume, wirklich absoluter Wahnsinn.
Ja.
Die Cowboys im Moment, die sind nicht konkurrenzfähig mit dieser Defense. Dass da dann auch noch jetzt ein Trevon Diggs und ein Donovan Wilson, Malik Hooker und Jack Sanborn und wer da noch alles ausgefallen ist gestern, das kommt da noch dazu, aber das ist keine konkurrenzfähige NFL-Defense. Und wir sind jetzt wirklich bei Dallas sind wir an dem Punkt, wo der Vergleich, den wir vor der Saison für dieses Team hatten, nämlich die 2.0-Version oder wie auch immer, die nächste Version der Bengals aus dem letzten Jahr, zu 100% da ist. wenn die Offense 40 macht, dann oder 35 bis 40 macht, dann
ja
werden sie ein paar
Shootouts
gewinnen. Ja, hätte gestern nicht mal gereicht. Dann werden sie ein paar Shootouts gewinnen. Am Ende ist es aber wahrscheinlich ein 8 und 9, 9 und 8, irgendwas in der Range. Gut, wir haben einen Unentschieden schon. 8, 8 und 1 vielleicht, Team. Und ja, danach halt klarer Auftrag, diese Defense zu fixen.
Ja, es ist halt bitter, weil du kannst dich halt nicht darauf verlassen, dass die Offense jede Woche 40 Punkte macht. Gleichzeitig, ja, sie haben halt hier Probleme bekommen offensiv, gegen aber auch eine der stärksten Defenses der Liga. So, das gehört halt auch zur Wahrheit. Es kann halt gut sein, dass sie gegen die meisten anderen wieder besser aussehen. Gleichzeitig macht Dak Prescott halt das, was er immer macht, gefühlt. Wenn ich ihn in irgendeiner Form in diesem Podcast hier lobe, so wie
stimmt,
zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, was es war, Platz 6 im Quarterback-Ranking, fängt er an, schlecht zu spielen. Letzte Woche sage ich noch, ey, MVP-Thema, da müsste eigentlich auch Dak Prescott eine Rolle spielen. Ich weiß, die gewinnen nicht jedes Spiel, aber ne? Ja, und dann war das nicht so gut. Dann war das wahrscheinlich sein schlechtestes Spiel diese Saison. 2 Interceptions. Beide, finde ich, gehen auf ihn. Und gerade die erste ist halt super bitter. Man liegt schon weit hinten. Das ist kurz vor der Halbzeit. Du hast einen Kicker, der das krasseste Bein der Liga hat. Vielleicht kannst du ihm sogar ein Record-Breaking.
In Denver,
wo die Bälle ne, Mile-High-mäßig gut fliegen. Kannst ihm vielleicht ein Record-Breaking Field-Goal-Kick ermöglichen. Wie auch immer, du hättest es ganz anders lösen können. Stattdessen wirft er einen Ball über die Mitte, riskant, leicht unterworfen zum Verteidiger. Das kostet dich halt 3 Punkte. Ich weiß, es stand schon 10 zu 27, müsste es gewesen sein. Aber trotzdem, du gehst ja auch mit einem ganz anderen Gefühl dann in die Halbzeit und mit einem ganz anderen Momentum, logischerweise.
Ja.
Ich meine, es ging schon super ungünstig los. Also, der erste Drive, oder war es der erste? Auf jeden Fall war es der erste Scoring-Drive, wo sie es nicht geschafft haben, nach einem tollen Pass auf CeeDee Lamb eigentlich dann bei 3 Versuchen den Ball aus super kurzer Distanz über die Goal-Line zu bekommen. Da machst du schon mal nur 3 Punkte. Dann hält deine Defense überhaupt nicht. Also, das Spiel hätte irgendwie ein ganz anderes Narrativ haben können, wenn die Offense genauso schnell rausgekommen wäre oder genauso gut aus dem Locker-Room gekommen wäre wie die der Broncos. Und ich komme halt immer wieder zu dem Schluss, du kannst dich halt einfach nicht darauf verlassen, dass deine Offense jede Woche, vor allem dann gegen so eine starke Defense, immer wieder 40 Punkte macht, um deine Defense zu retten.
Und die haben halt keinen Spielraum für Fehler. Also angefangen mit dem, was du gerade sagst, so ja, der Red Zone Field Goal, ja, das geht halt nicht, weil dann im Gegenzug lässt deine Defense halt 2 Touchdowns zu und auf einmal liegst du schon wieder mit 10 hinten und so. Also sie haben auch wenig Spielraum für Fehler. Ich fand auch eigentlich so die ersten Plays, dachte ich so, okay,
ja.
Das sieht nicht schlecht aus. So, du hast ein paar gute Runs, dann dieser Ball auf Lamb, der auch eine tolle Route auch läuft. Und er geht an der 3-Yard-Line runter und dann kommen sie halt da nicht in die Endzone. Einmal ein Run für 1 Yard, ein Play-Action-Pass, den Surtain gut verteidigt, der ja auch im Laufe des Spiels dann raus musste. Auch das eine Personalie, die wir wahrscheinlich am Donnerstag dann nochmal aufgreifen werden, ob der spielen kann kommende Woche oder nicht. Und dann kriegen sie eine Strafe und sind auf einmal 3. und Goal von der 6 und das verteidigen die Broncos gut und halt Field Goal. Und das ist auch ein Thema gewesen, was Dallas zu häufig passiert ist gestern, eben in diesem Gesamtkontext, sie haben nicht viel Spielraum für Fehler. Pre-Snap-Penalties, also False Starts, irgendwelche Aufstellungsfehler, solche Geschichten. Und das ist dann natürlich auch eine Einladung für den Pass-Rush der Broncos. So hat der zweite Drive auch geendet, kriegen eine Strafe bei Second Down, führt zu 2. und 11 und dann 3. und 5 und da wird Dak dann gesackt. Das ist auch einfach häufiger dann passiert. Es gab Plays, bei denen Prescott kaum eine Chance hatte, einfach weil der Pass-Rush dann direkt durchkam. Und klar, sie haben halt gegen eine absolute Elite-Defense gespielt. Und das, was mich am meisten überrascht hat, war, dass die Cowboys ihr Run-Game da nicht aufziehen konnten. Weil da hätte ich gedacht, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Erfolg haben, gerade über die Mitte, dass sie da vielleicht ein bisschen mehr noch machen können. Sie haben die Cornerbacks einige Male gut attackiert. Also Surtain, wie gesagt, musste dann raus verletzt. Aber auch als der noch drauf war, sind sie halt sehr gezielt dann auf Riley Moss gegangen. Da hat Pickens ein paar Plays gemacht. Broncos haben da auch einiges an Strafen in der Secondary gesammelt. Pass Interference und Holding-Strafen. Dak hatte halt nicht diesen Top-Level-Tag, den sie hier gebraucht hätten, um da mithalten zu können. Und das ist ja letztlich alles das gleiche Thema. Du hast wirklich gespürt in dem Spiel, fand ich, die Broncos haben mit jedem Drive quasi ihre Führung ausgebaut. Und jedes Mal, wenn Dallas punten musste oder einen Turnover hatte oder nur ein Field Goal gekickt hat, ist im Gegenzug dann der Rückstand größer geworden. Das ist dann, so kannst du nicht leben über eine ganze Saison. Das kann mal für ein Spiel gehen, aber so kannst du nicht über die ganze Saison gehen. Und dann auch der Pick halt in der Red Zone früh. Im 4. Viertel, da hätten sie ja zumindest noch mal auf 13 verkürzen können. Und da kriegt Dak Druck, wirft den Richtung Lamb, aber auch in seinen Rücken. Lamb guckt auch gar nicht nach dem Ball. Also weiß gar nicht, ob der Ball da, ob das vielleicht auch eine Miscommunication war. Aber der Defensive Lineman, der sich da in Coverage droppt, der fängt den ab. Sie hatten noch mehr dann solche Fehler. Jaden Blue hatte ja einen Fumble, den sie sogar noch zurückholen. Turpin hatte einen Drop by Third Down. Das Field Goal in der Red Zone gleich zum Start, wie gesagt. Also zu viele verpasste Gelegenheiten letztlich. Nochmal in dem Kontext, dass deine Defense eben wirklich fast jede Woche 30, 35 Punkte zulässt.
Die Cowboys haben seit 1995 nicht mehr gegen die Broncos gewonnen, übrigens.
Das wusste ich tatsächlich nicht.
Ich glaube, es waren nur 8 Spiele. Aber schon eine ganze Weile her.
Das kann
her.
Sein, ja. Ich meine, unterschiedliche Conferences. Wir hatten ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem Spiel gleich. Texas Niners, dieses Spiel gab es ja insgesamt erst 5-mal. Ja. Also manche dieser Partien einfach gibt es wirklich nur alle 4 Jahre dann.
Ja, die Cowboys jetzt mit 3-4-1, um genau zu sein, immer noch auf Platz 2 der Division. Aber die AFC West wird immer interessanter. Mit den Broncos ganz vorne mit 6 Siegen. Chargers 5 Siege, Chiefs 4 Siege. Das wird noch ein interessantes Rennen, was den Division-Sieg da angeht. Ja, dann sprechen wir doch über Texans gegen 49ers. Die Texans sind zurück, Adrian. Gewinn 26-15. Ja. Immerhin, dass die Defense gut ist, das wussten wir. Aber dieses Mal hat auch die Offense geliefert. 475 offensive Yards, 318 Yards von CJ Stroud durch die Luft, dann nochmal 157 am Boden. Und so viele Dinge, die Mut machen und die mir eigentlich schon. Also, ich war ja eigentlich der Texans-Homer vor der Saison, aber ich habe den Mut verloren, beziehungsweise die Hoffnung verloren. Kein Sack. Es ist beeindruckend. Kein Sack. Und gleich 3 Rookies, die richtig gut für die Texans offensiv performt haben: Woody Marks mit über 100 Scrimmage Yards, Hutchinson, Noel waren die beiden Top-Receiver in diesem Spiel. Beide mit 5 Catches und über 60 Receiving Yards. Und dazu super lange Drives, 16 Plays, fast 10 Minuten von der Uhr genommen, 9 Plays, über 3 Minuten, 10 Plays, fast 6 Minuten, 11 Plays, fast 5 Minuten. Bis kurz vor Ende hatten die Texans keinen Drive mit weniger als 9 Plays, außer den einen, der mit einer Interception geendet ist. Ich glaube, nach 2 Plays kurz vor der Halbzeit. Also, wir hatten so viel den Ball und haben damit aber tatsächlich auch mal oder konnten ihn auch mal bewegen. Ich hatte vor der Saison viel Hoffnung. Die war zwischenzeitlich wirklich, vor allem was die Offense angeht, sehr reduziert. Aber jetzt kann man doch wirklich wieder positiver auf die nächsten Wochen blicken.
Ein bisschen. Ich würde sagen, ein bisschen. Hier ist halt wirklich Kontext extrem wichtig. Deswegen will ich es einmal zum Start aufdröseln.
Ist Kontext wichtig. Nein, die Texans werden noch der Nummer 1 Seed der AFC.
Du, wir haben kommende Woche Texans Broncos. Da kannst du sagen, ich gebe es dir gerne im Tippspiel. das sind die Spieler, die in San Franciscos Front gestern gefehlt haben. Ja. Bosa und Fred Warner, klar. Bryce Huff hat nicht gespielt, Yetur Gross-Matos hat nicht gespielt. Das heißt, dir fehlen schon mal die Edge-Rusher 1, 3 und 4, würde ich mal sagen, plus natürlich dein Superstar-Linebacker. CJ West hat nicht gespielt, Jordan Elliott musste im Laufe des Spiels raus, Sam Okwuanu musste verletzt raus, Dee Winters musste verletzt raus. Das sind alles Starter oder Spieler aus der zweiten Reihe, die da letztlich dann gefehlt haben. Und ich will damit jetzt nicht die Leistung der Texans in dem Sinne schmälern, musste auch sagen, Texans haben ohne Nico Collins gespielt, haben ohne Christian Kirk gespielt, auch das ist wichtig.
Ja.
Man muss es halt wissen, wenn man eben sieht, okay, Stroud hat über 300 Passing Yards und die laufen für über 150 und kein Sack und so. Es war ein Spiel, das extrem schwer, finde ich, für eine weitere Prognose zu nutzen ist, weil sie einfach so cleane Pockets hatten wie fast noch nie. Auch oder maßgeblich in meinen Augen, weil der Gegner an irgendeinem Punkt kein NFL-Lineup mehr hatte in der Defensive Line oder in der Defensive Front insgesamt. Ich habe mir ein paar Sachen aber rausgeschrieben, die ich sehr positiv fand bei Houston. Also Run Game erstmal konstanter. Die waren mehr in positiven Down-and-Distance-Situationen. Mal schauen, ob sie das aufrechterhalten können. Ich bin da skeptisch. Gestern war es sehr positiv. Vor allem aber fand ich, Stroud war viel geradliniger, viel mehr on time. Ja. Er hat das genommen, was da war. Er kam zu seinen Checkdowns, was ja auch mal zu Big Plays geführt hat. Also der 50-Yard-Catch-and-Run von Woody Marks war ein Play-Action-Checkdown letztlich in die Flat. Er muss in vielen anderen Spielen hat Stroud überhaupt nicht die Zeit, zu seinen Checkdowns zu kommen, weil dann der Pass-Rush schon da ist. Hier hat er sie mal und man hat gesehen, wie er es halt auch wirklich konstant gemacht hat. Ich fand das Underneath-Passing-Game sehr, sehr viel besser als in den meisten anderen Spielen. Also nicht nur Quarterback, sondern alles viel präziser. Ich meine, deswegen hatte Braxton Berrios ein Spiel, wo er, ich weiß gar nicht, 5, 6 Bälle gefangen hat. Der ganze Rhythmus der Offense war viel besser. Und dann haben sie halt auch mehr Third-Down-Conversions geschafft. Noel hatte das Big Play, das eine. Hutchinson, der Touchdown, war auch bei Third-Down. Also sehr, sehr viel positiv. Jetzt ist halt die Frage, bleiben die on time, auch in anderen Spielen, wenn es gegen bessere Defenses geht, bleiben die in positiven Down-and-Distance-Situationen? Mhm. Weil wir haben jetzt natürlich einen sehr krassen Kontrast. Wir haben dieses Spiel gegen Seattle am Montag, vergangenen Montag, und wir haben jetzt das Spiel gegen die Niners gestern, ja, wo die Offense der Texans einfach zwei komplett verschiedene Gesichter gezeigt hat. Die gute Nachricht für uns ist, sie spielen nächste Woche gegen Denver. Also wir kriegen gleich den nächsten Datenpunkt dann gegen eine richtig, richtig gute Defense. Ja. Da werden wir mehr wissen.
Vor allem der Pass Rush. Also ich finde vor allem der Pass Rush. Gib CJ Stroud halt mal ein bisschen Zeit. Und wie du gesagt hast, dann macht er auch bessere Dinge mit dem Ball.
Absolut.
Also das ist halt der entscheidende Faktor. Broncos ist dann halt Front und dahinter.
Richtig.
Eine schwierige Aufgabe. Aber gerade der Pass Rush, der könnte halt wieder richtig unangenehm werden.
Das ist halt auch meine Befürchtung. Deswegen, ich mochte wirklich, so, was sie mit Quick Game gemacht haben, wie die Offense on time funktioniert hat, wie Stroud da auch gespielt hat, mochte ich wirklich. Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Das aber eben will ich erstmal bestätigt sehen gegen eine NFL-Defense, die zumindest. Also, die Niners waren halt gestern nicht mal eine Mittelmaß-Defense und das ist völlig nachvollziehbar, weil sie einfach keine Leute mehr hatten in der Front.
Ja. Ich meine, das Wenn ist ja Houston, das, was wir die Spiele davor schon erwartet haben eigentlich, wo sie es
so
dann
bisschen,
gut noch irgendwie kompensiert bekommen
haben. Und gestern war es halt noch mal extremer als jetzt zum Beispiel gegen die Falcons die Woche davor, weil halt noch mehr Leute ausgefallen sind. Wenn die Texans aber daran anknüpfen können, gerade was eben so dieses Quick Game angeht, und jetzt sagen wir mal, Nico Collins kann vielleicht spielen die Woche wieder gegen Denver und du hast vielleicht mehr, wo der Ball einfach wirklich mal in 2,3, 2,4 Sekunden raus ist. Das ist das, was ich ermutigend mitnehme aus Texans Offensicht. Ich würde aber davor warnen, die offensive Production hier zu sehen und zu sagen, jetzt ist die Offense gefixt. Weil dafür war der Gegner gestern einfach nicht gut genug.
Ja, nächste Woche gute Standortbestimmung. Stichwort, Leute sind ausgefallen. Brock Purdy ist noch ein weiteres Mal nicht mit am Start gewesen bei den 49ers offensiv. Deswegen wieder mit Mac Jones. Und das wurde jetzt die letzten Wochen immer weniger Output oder immer weniger Positives, was wir da zu sehen bekommen haben. Vor allem zu Beginn ging ja gar nichts in dieser 49ers Offense. Ja. Man lag 16 Punkte hinten, als man das erste First Down geholt hat. Und am Ende hat man in diesem Spiel keine 19 Minuten den Ball. Das ist Texans krass, über 40 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon eine so große Diskrepanz in einem NFL-Spiel gesehen habe, was Ballbesitz einfach, offensiven Ballbesitz angeht. 19 zu 40, sagen wir mal vereinfacht. Die Sehnsucht nach Brock Purdy wird immer größer, vor allem nach diesem Spiel. Was lief da schief und wie viel kann man da mitnehmen dann auch aus so einem Spiel gegen eine wirklich sehr starke Defense natürlich auch?
Ja, ich würde Mac Jones sogar wirklich ein bisschen in Schutz nehmen. Also wahrscheinlich hätte Purdy eine Handvoll Plays mehr kreiert, weil das ist halt der große Unterschied für mich zwischen diesen beiden Quarterbacks. Purdy gibt dir mehr Out of Structure, kann mehr selbst noch kreieren. Aber die hatten einfach keine Chance an der Line of Scrimmage. Also, ich habe es gerade auf der anderen Seite gesagt, Kontext und so. Hier am Ende, da stehen 15 Punkte, da steht ein Spiel, das ja tatsächlich im vierten Viertel eng war. Also, es war ein One-Score-Game im vierten Viertel dann an irgendeinem Punkt. Aber eigentlich absurd, dass das der Fall war mit Blick auf den Spielverlauf. Ja, die Niners, die hatten in der ersten Hälfte bis eine Minute vor der Pause kein First Down. 30 Total Yards offensiv hatten die. Die schaffen den Touchdown direkt vor der Halbzeitpause nur, weil sie einen 46-Yard-Kickoff-Return bekommen plus eine 15-Yard-Strafe gegen die Texans, also fangen schon in der gegnerischen Hälfte an. Und dann hat Mac Jones eben diesen einen Ball auf Kendrick Bourne für 18 Yards und drei Plays später, toller Wurf, toller Catch von George Kittle zum Touchdown. Und dann steht es auf einmal 16-7 zur Pause, in einem Spiel, das Houston komplett dominiert hat, gerade eben mit der Front. Der Foreman-Rush war einfach brutal stark. Die Niners konnten auch nichts am Boden machen. Mac Jones hatte oft auch wirklich einfach keine Chance. Und ich meine, ja, auch so der krasse Gegensatz eben auf der anderen Seite des Balls. Die Niners waren halt fast nie in positiven Down-and-Distance-Situationen, während die Texans das ganze Spiel über eigentlich sehr häufig waren. Und dann haben die Niners einen guten Drive noch in der zweiten Hälfte. 12 Plays, 76 Yards, Touchdown und das war's. Ansonsten ging offensiv gar nichts. Das war ein Spiel, in dem, das war Scoreboard-mäßig in Reichweite, weil sie eben zum einen diesen einen Drive vor der Pause kriegen mit dem langen Return und der Strafe obendrauf. Und weil die Texans 1 von 5 in der Red Zone waren und da regelmäßig Field Goals gekickt haben. Das waren die Gründe, warum dieses Spiel noch vergleichsweise eng war. Das Ergebnis hier, das spiegelt nicht den Spielverlauf wieder. Die Texans haben das insgesamt komplett eigentlich kontrolliert und vor allem defensiv dominiert.
Ja, letztendlich, wie gesagt, auf die Defense können wir uns bei den Texans verlassen. Auf die Offense warten wir mal ab. Und bei den 49ers muss man einfach hoffen, dass defensiv zumindest in der zweiten und dritten Reihe ein paar Leute schnell wieder fit werden. Und dann müssen wir schauen, ob Brock Purdy der Offense wieder ein bisschen mehr geben kann. Mehr Big Plays, mehr Spark. die restlichen Spiele, Adrian. Da gibt es noch ein paar Sachen zu besprechen, ehrlicherweise.
Einiges, ja.
Also, das hat sich denn gestern doch sehr verteilt auf die unterschiedlichen Spiele. Fangen wir mal an mit der größten Überraschung, ehrlicherweise. Denn die Dolphins aus dem Nichts schlagen in Atlanta die Falcons mit 34-10. Wir haben schon längst den kompletten Abgesang der Dolphins hinter uns gehabt. Den Abgesang, was Tua Tagovailoa angeht. Und dann kommt der ja, in dieses Spiel und macht 4 Touchdowns, keine Interceptions. Wo kam das denn her?
Ja, und mit 1,5 Augen nur, weil Tua war einmal am Sonntagmorgen auf dem Injury Report, weil er irgendeinen Infekt hatte und anscheinend hat der dazu beigetragen oder war, ich weiß nicht genau, dass sein Auge angeschwollen war. Hat man auch gesehen, also ein paar Mal, wenn sie so Close-Up-Shots in der Übertragung hatten, hat man es gesehen. Er hat auch, glaube ich, zum ersten Mal mit einem Visor gespielt, also mit so einem Visor am Helm, habe ich, glaube ich, von Tua noch nie gesehen. Die Offense, die sie gespielt haben, war halt die extremste Version der McDaniels-Offense. Der Ball war im Schnitt in 2,37 Sekunden raus. Das ist für Tua die schnellste Zeit bis zum Wurf diese Saison. Und er hat den Ball im Schnitt 3,7 Yards tief geworfen. 3,7! Das ist kürzer als alles, was er unter McDaniels in dem Spiel bisher überhaupt hatte. Also selbst in diesen extremen McDaniels-Spielen ist das nochmal ein Outlier. 11 von 26 Pässen nicht über die Line of Scrimmage geworfen. Zwei Dinge in dem Spiel waren massiv enttäuschend aus Atlantas Sicht. Einmal das Run-Game der Falcons offensiv. Also wir haben diese Dolphins-Front, die niemanden stoppen konnte bislang. Und die Falcons kriegen nichts am Boden hin. Da will ich klar sagen, das war mit Abstand, also wirklich mit weitem Abstand, das beste Spiel, was ich bisher von der Dolphins-Run-Defense gesehen habe, was Tackling angeht, was Physis angeht, was Explosivität angeht. Also wirklich, da ziehe ich den Hut, weil das war wirklich unerwartet und richtig, richtig gut. Das war Punkt 1 für die Falcons und dann eben Punkt 2, dass die Falcons-Defense, die eigentlich echt gut war bisher, vor allem auch gegen den Pass richtig gut war, dass sie keinen Zugriff gefunden haben auf das Quick-Game. Und ja, die haben Ausfälle, gerade auch in der Front. Diablo hat nicht gespielt, Bowman hat nicht gespielt, Walker. Also waren auch einige Spieler verletzt, angeschlagen oder haben nicht gespielt. Aber die Dolphins haben ja auch ihre Verletzungen. Tyreek Hill natürlich, Darren Waller ist mittlerweile jetzt raus. Und dass sie da halt auf dieses Quick-Game, was ja wirklich, also es war kein Geheimnis, was Miami da macht, dass sie das halt überhaupt nicht gestoppt kriegen. Das war ein bisschen bitter und dann kriegen sie eben das Run-Game da auch wieder nicht in den Griff. Falcons mit halt Cousins statt Panics, das haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
Stimmt, ja, das ist nicht zu unterscheiden. Also, kann einen riesen Impact letztendlich haben.
Kann einen riesen Impact haben. Ich fand Cousins war am Anfang eigentlich echt okay, wurde dann aber immer schlechter, hat dann immer mehr Bälle auch verfehlt. Aber die Geschichte des Spiels für mich ist in erster Linie einfach, dass die Falcons defensiv da keinen Zugriff gekriegt haben. Haben dann auch noch Jesse Bates im Laufe des Spiels verloren. Und dass sie offensiv halt den Ball nicht laufen konnten. Ja, und jetzt stehen die an einem Punkt in der Saison, wo der Pick, den sie da weggetradet haben, na, im vergangenen Draft, das wäre aktuell der Nummer 12 Pick im kommenden Draft, den sie da abgeben.
Ja. Nee, für mich ist die krasse Story und auch wieder irgendwie so ein Déjà-vu, weil vor wie vielen Wochen habe ich mich hier so darüber aufgeregt, dass man mit dem Personal nicht besser den Ball am Boden bewegen kann? Vor 2-3 Wochen oder so, ist noch nicht
bei
so lange
Falcons,
her.
Ja. Also sie hatten jetzt, ich meine, Niners letzte Woche, vielleicht sogar das, also das war ja auch schon
Nee.
Enttäuschend,
ist schon ein paar Wochen her, dann hatten sie ein, zwei Wochen, wo es richtig gut aussah.
Panthers war das Panthers-Spiel wahrscheinlich.
Genau. Und ja, ich komme halt wieder zu dem Thema zurück. Wenn du individuell diese Spieler zur Verfügung hast, kannst du nicht den Ball so schlecht am Boden bewegen und dann vor allem gegen eine der absolut schwächsten Run-Defenses der Liga. Das stimmt irgendwas strategisch, schematisch, wie auch immer, da stimmt irgendwas nicht.
Ja, es war, also ich will, einen Punkt noch würde ich auch noch dazu sagen, es war halt diese Kombination aus Panics spielt nicht, Cousins spielt und Drake London hat nicht gespielt.
Fair.
Und die Dolphins haben halt die Box zugestellt. Aber genau, trotzdem musst du dann halt mehr Antworten haben.
Die Dolphins haben niemanden, glaube ich, bisher einigermaßen am Boden limitieren können. Nee. Dementsprechend, ja. Das unterhaltsamste Spiel gestern Abend, das haben uns die Jets und die Bengals gegeben. Und es war wirklich sehr, sehr entertaining. Mhm. Also, die Jets leben auch noch. Dolphins und Jets, wirklich aus dem Nichts, haben sie uns was gegeben. Die Jets gewinnen 39-38 gegen die Cincinnati Bengals. Justin Fields wirklich wie aus der Asche auferstanden nach den öffentlichen Vorwürfen, nenne ich es jetzt mal, vom Owner. Aber die Bengals haben 31-16 geführt vor Start des vierten Viertels. Und dann ist diese Bengals Defense einfach mal komplett implodiert. Justin Fields hat gefühlt ein Play nach dem anderen. Aber ich meine, die Bengals kassieren sogar einen Passing-Touchdown von Breece Hall, was einfach der Game-Winning-Touchdown letztendlich war. Ja. Also ultra kurios, ultra entertaining. Super von den Jets dann nochmal dieses Spiel so zu drehen, aber für mich die große Storyline ist hier mal wieder die Bengals-Defense und die sich gerade vor unseren Augen so ein bisschen die Saison aus den Händen nehmen lassen.
Ja, also in einem Spiel, in dem die Jets über weite Teile ja aufholen mussten, also es war ja in der Regel Bengals vorne, Jets holen auf, Bengals vorne, Jets holen auf. Das heißt, wir reden über ein Spiel, in dem es auch viele echte Dropback-Situationen gab. In so einem Setting, wo die eigene Offense richtig gut Ball bewegt, richtig gut scored, haben die Bengals es zugelassen, dass Justin Fields sein zweites Career-Game, nicht dieses Jahr, ohne Sack hatte. Ich glaube, das ist eigentlich alles, was wir hier über die Bengals-Defense wissen müssen. Für Fields freut es mich ehrlich, dieses Spiel zu haben, nachdem der Owner so dermaßen daneben benimmt mit dieser Aussage über seinen eigenen Quarterback. Schön so, dass es direkt dann da einmal zurückkommt.
Und ja, ich meine, Flacco macht dann, was er dazu gesagt hat nach dem Spiel, wie er es bezeichnet hat.
Als habe ich nicht gesehen.
Outside Noise.
Achso, doch, das habe ich gesehen. Ja, Outside Noise. Das fand ich richtig stark.
Ja, ich weiß, ja, stimmt, das ist der Owner. Ja. Aber letztendlich ist das nur Outside Noise. Also wirklich einfach nur absolut. Geräusche. Das
nimm
ist
deinen
so
Moment.
Ein Mic Drop.
Absolut. Ehrlich, das freut mich wirklich für ihn. Und Flacco macht halt da weiter, wo er jetzt gegen die Steelers auch aufgehört hat. Der wirft den Ball zu Ja'Marr Chase. Der hat 34 Bälle gestern geworfen, 19 davon zu Ja'Marr Chase. Ja, gut. Ich meine, funktioniert.
Ja, oder halt auch nicht, ne? Also.
Ja gut, offensiv waren sie ja gut, aber
wir haben das Spiel verloren, ja.
Defensiv halt nicht.
Diese Defense, Wahnsinn. Die Eagles schlagen die New York Giants mit 38-20. Story aus diesem Spiel, natürlich die Horrorverletzung von Cam Scadabo. Mhm. Ganz, 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 ganz unschön, ganz, ganz schlimm. Dislocated Ankle, also ja, haben wir jetzt leider schon häufiger mal gesehen, dass der Fuß in eine ganz andere Richtung stand, als er stehen sollte. Damit verlieren die Giants halt ihren zweiten extrem wichtigen Playmaker bis zum Ende der Saison. Und die Eagles haben hier auch in meinen Augen gehörig Mithilfe der Refs bekommen. Aber
ja.
Sie haben auch einiges trotzdem selber dafür getan, dieses Spiel zu gewinnen. Sie konnten nämlich den Ball mal laufen, scheinbar. Also wir dachten das ja schon vor dem ersten Spiel gegen die Giants, dass das passieren könnte, weil die Giants Run-Defense so schlecht ist. Diesmal konnten sie wirklich mit 276 Rushing Yards, 150 von Saquon Barkley und dann nochmal 104 oben drauf von Tank Bigsby, weil es so schön ist.
Ja, gleich der erste Run, 65 Yards waren es, Rushing Touchdown.
Ja gut, das hatten sie aber im ersten Spiel auch.
Da das
war
stimmt,
ich so,
ja.
Ey, abwarten, das haben wir schon mal gesehen.
Ja, nee, also das war für mich aus Eagles-Sicht der klare Takeaway. In einem Spiel, wo sie ja Cam Jurgens und A.J. Brown nicht hatten, also zwei sehr, sehr wichtige Spieler
ja.
Natürlich für die Offense.
A.J. Brown wird vielleicht noch mal ein Thema.
Ja, mal gucken.
Vielleicht war das kein Zufall, dass er gefehlt hat. Naja.
Ich glaube immer noch nicht, dass sie ihn traden, aber es wäre natürlich ein Monster-Blockbuster, wenn da doch noch was passiert. Ja. Patriots.
Es gibt Gerüchte, Bills.
Mhm.
Nein, Bills sollen Chris Olave holen, aber trotzdem. Ich hätte gerne.
Also Brown wäre der perfekte Receiver für die Patriots, wenn sie den traden sollten.
Das wäre brutal, ja.
Aber natürlich erstmal sehr positiv Eagles. Ich mochte auch, dass sie wieder einiges an der Center gemacht haben, auch aus Heavy Personnel. Ich glaube, der lange Touchdown von Barkley war auch mit Heavy Personnel auf dem Platz, dass sie da auch wirklich das weiter in die Richtung gehen. Wir hatten ja letzte Woche das Thema gegen Minnesota, eben mehr an der Center Play Action, was das für die Offense gemacht hat, hier auch wieder. Dann eben mit dem Passing Game. Ich meine, Hurts hatte gerade mal 15 Completions für 179 Yards, aber halt 4 Touchdowns damit durch die Luft. Und eben Big Plays wieder dann. Das Passing Game, würde ich sagen, effizient. Das Run Game als Motor der Offense, das ist eigentlich die Formel für die Eagles, wie wir sie auch kennen und wie es auch funktioniert. Giants ist halt echt, das ist halt super bitter. Also, dass sie jetzt da den nächsten verlieren, auch gerade halt so ein Spieler, der ja wirklich so ein Culture-Changer irgendwo war mit Scadabo dann die letzten Wochen. Zu den Refs, es gab einige Sachen, die echt haarig waren in dem Spiel und nicht zugunsten der Giants, sagen wir es mal so. Die eine Sache, die ich hier aufgreifen würde, ist der Tush-Push. Der Tush-Push mit Jalen Hurts, mit dieser einen Szene, wo sie einfach Forward Progress callen, obwohl das eigentlich nicht so wirkt, also sie auch kein wirklicher Live-Pfiff ist, eigentlich der Ball von Thibodeau rausgeschlagen wird. Das ist eigentlich ein Fumble in meinen Augen. Sie callen es aber als ist down, genau. Sie callen es als down. Mein Takeaway dazu ist, dieses Play wird nach der Saison von der NFL verboten werden. Nicht aus Safety Reasons oder sowas, sondern weil es einfach nicht gescheit officiated wird. Wir sehen das ganze Jahr über, dass da irgendwelche Guards in der Neutral Zone stehen und es wird nicht gepfiffen. False Starts werden nicht gepfiffen. Ja. Jetzt die Nummer gestern, das geht halt nicht. Der Tush-Push für mich ist okay als Play. Ich bin da nicht so, dass ich sage, oh nein, das ist ja nicht unterhaltsam, das darf nicht da sein. Finde ich Quatsch. Aber wenn es nicht gescheit von den Refs gecallt wird, dann musst du es rausnehmen. Und ich glaube, das wird in der Offseason passieren.
Das glaube ich auch. Ich glaube, dass das von dir angesprochene Schiedsrichterthema eine Sache, ein Argument dafür sein wird. Aber ich glaube schon, dass auch für die NFL die Attraktivität des Sports natürlich im Vordergrund steht. Die letzten Regeländerungen waren alle pro Entertainment, pro Offense. Also so, dass, ich meine, das wäre ist auch pro Offense, aber du weißt, was ich meine. Das ist einfach, dass es einfach für die breite Masse unterhaltsam ist. Und vor ein paar Wochen haben die Eagles 4-mal hintereinander Tush-Push gespielt. Das ist halt in keiner Welt Entertainment. Und das wird, glaube ich, beides damit reinspielen. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, ey, es ist im Rahmen des Möglichen, es könnten alle machen, es können aber nicht alle so umsetzen wie die Eagles. Deswegen warum verbieten? Fall. Aber wenn du dann solche Calls siehst wie gestern, dann, ja, also eigentlich müsste man da auf die Schiedsrichter gucken und die vernünftig einstellen auf das Play, aber das geht halt gar nicht, weil es war kein Live-Pfiff, der Ball war raus, er hat nirgends den Boden berührt, er lag auf anderen Spielern. Kannst dieses Play, und dann gab es später ja noch, das war Offense-PI, glaube ich, zu einem Touchdown sogar, oder? Auf jeden Fall ein Big Play.
Mhm, ja, Slayton, glaube ich, war es.
Ja, genau, Slayton, ich habe es mir irgendwo notiert, ich muss natürlich finden, was auch, also sorry, da habe ich in fast jedem Spiel gestern, ja, es war sogar ein Touchdown von Slayton, der zurückgenommen wurde.
Genau, wegen das Offense. War das, wo Dable, glaube ich, so ausgerastet ist an das
Sideline. Und vollkommen zurecht. Ja. Er sah aus wie Jürgen Klopp übrigens gegen Neapel an der Sideline. vollkommen zurecht, weil das war keine Offense-PI. Die haben sich beide mit den Händen ein bisschen befummelt. Und ja, da gab es vielleicht einen ausgestreckten Arm. Ja. Das habe ich in zig anderen Spielen genauso. DeAndre Hopkins hat kurz danach in einem anderen Spiel jemanden komplett zur Seite gepusht und den Ball gefangen und es war keine offensive PI. Es ist halt immer eine Frage der Linie. Ich kann verstehen, dass die Giants sich da aufgeregt haben. Ich glaube nicht, dass sie das Spiel unabhängig davon gewonnen hätten. Da sind wir wieder beim Thema. Ja. Fehlentscheidungen sind scheiße, wollen wir nicht, aber wie spielentscheidend waren sie wirklich? Die Eagles gewinnen hier auf jeden Fall und können selber was positiv mitnehmen. Die Patriots gewinnen auch mal wieder deutlich mit 32-13 gegen die Browns.
Ja, und das, obwohl Myles Garrett, ich glaube, 5 Sacks am Ende hatte in dem Spiel.
Record-breaking.
Also sein eigenen Rekord gebrochen.
Franchise-Rekord auch.
Ja. Richtig, seinen eigenen Franchise-Rekord gebrochen. War auch jetzt mal so das erste Spiel, wo Will Campbell, der Rookie-Left-Tackle für die Patriots, dann doch ordentlich gewackelt hat.
Ich glaube, beide Tackles sogar hatten ordentlich
beide,
zu
ja,
tun.
Ja.
Ich
also
glaube,
kam
über beide Seiten.
Auf jeden Fall.
Und war sehr böse.
Und dann ist es aber halt zum einen, zwei Sachen habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe das Spiel ehrlicherweise noch nicht komplett gesehen, deswegen nur vorsichtige Sachen. Aber einmal Travion Henderson, erstes Spiel, wo sie auf ihn mehr gehen. Mhm. Und er liefert zumindest Big Plays.
Ja, und ein Fumble.
Und Fumble, ja gut, das ist ja ein guter Ton in der Patriots, ja, ja. In Patriots Running Back Room. Und Drake May. Also,
ja, brutal.
Für mich.
Hast du den Pass schon auf Keyshawn Booty gesehen?
Ja, den habe ich gesehen, genau. Für mich ist er, ich sagte das schon seit Wochen und letzte Woche habe ich einen Text dazu geschrieben, wo ich auch schon ihn als meinen Nummer 2 MVP-Kandidat aktuell ranke. Wenn der so weitermacht und wenn die es schaffen, den Bills die Division wegzunehmen, ich glaube, er wird mein MVP-Pick.
Immer ruhig bleiben. Immer ruhig bleiben. Vor der Saison wolltest du noch nicht mal mitgehen, dass die 10 Siege holen.
Ja, stimmt. Ich hatte sie bei 9. Ja. Mhm.
Die Panthers verlieren gegen die Buffalo Bills mehr als deutlich. 40-9, denn Andy Dalton hatte keine Lust, dieses Spiel zu gewinnen, scheinbar.
Das ist echt, ey.
2 Fumbles von Andy Dalton. Dann den Ball einfach nochmal schön straight up zum D-Liner geworfen. Und dann so Sachen wie ein Sack nehmen bei auslaufender Uhr vor der Halbzeit. Ich meine, guckt euch dieses Play nochmal an, diese Sequenz, dass die es überhaupt noch schaffen, einen halbwegs sauberen Field-Goal-Versuch auf die Beine zu stellen mit auslaufender Uhr. War beeindruckend, der Kick geht aber daneben und das geht auf die Kappe von Andy Dalton. Ja, ich meine, selbst wenn der die Fehler nicht gemacht hätte, weiß ich nicht, ob sie hier eine Chance gehabt hätten, denn die Panthers Defense war hier definitiv nicht gut genug und die Bills haben da sehr leichtes Spiel gehabt.
Ja, also was, ich meine, dass das passieren könnte, dass mit Dalton dann halt das Spiel auch in eine andere Richtung da entgleitet. Okay, hätte ich nicht gedacht, aber ist halt im Endeffekt immer noch ein Backup-Quarterback. Und gut, für mich das Überraschende in dem Spiel war, dass die Panthers Run-Defense komplett auseinandergefallen ist. Also die Bills heavy Personnel drauf und laufen den Ball für 245 Yards bei 7 Yards pro Run. Und auf der anderen Seite, dass die Panthers selbst den Ball am Boden gar nicht bewegen konnten. Ich meine, an irgendeinem Punkt war das natürlich auch Gamescript und dann bist du nur noch am Aufholen, klar. Aber ich hätte gedacht, dass sie gegen diese Bills-Defense einfach nur mit dem Run-Game das Spiel enger, also mit Run-Game auf beiden Seiten des Balls quasi, das Spiel enger halten. Und das war überhaupt nicht der Fall.
Die Baltimore Ravens schlagen die Chicago Bears. Und das, obwohl Lamar Jackson doch nicht gespielt hat, nicht spielen konnten. Aber mit Tyler Huntley sah das dann offensiv auch schon etwas besser aus als Cooper Rush beispielsweise. Trotzdem enttäuschende Vorstellung von den Bears, offensiv und defensiv.
Ultra enttäuschend. Also die Lamar Jackson-Nummer, das wird ein Nachspiel haben, wer das nicht mitgekriegt hat. Am Freitag haben die Ravens gesagt, Lamar Jackson hat voll trainiert. Was natürlich, muss man einfach sagen, also die Liga, gefühlt jedes Segment, was es von der NFL irgendwo in irgendeiner Übertragung gibt, ist von irgendeinem Wettanbieter gesponsert. Mhm. Die Liga ist extrem eng mit dem Ganzen und kriegt natürlich auch sehr viel Geld davon rein. Wenn dann ein Superstar-Starting-Quarterback wie Lamar Jackson, der natürlich die Spiele davor dabei verpasst hat, die kommen aus dabei, am Freitag vor dem Spiel als voll trainiert vermeldet wird, dann geht auch jeder davon aus, dass der spielt. Und dann kommt natürlich auch in dem Fall sehr viel Geld auf die Ravens rein bei diesen Sachen. Ja. Und dann sagen die Ravens am Samstag, ah nee, doch nicht, spielt nicht. Und ändern diese Designation nachträglich auf Limited. Mhm. Also ganz kurz mal so zur Erklärung, was ist da der Unterschied oder warum hätten sie das vorher anders machen müssen? Wenn ein Starter, ein Starting Quarterback zum Beispiel, in einer Trainingseinheit zwar alles mitmacht, aber nicht mit den Startern trainiert, sondern in dem Fall Lamar Jackson das Scout-Team, also als Quarterback spielt und eben nicht der Starter, sondern Tyler Huntley die Starter-Raps kriegt, dann kannst du ihn nicht als Full-Practice eintragen, sondern musst du ihn als Limited eintragen. Haben die Ravens nicht gemacht. Harbaugh nach dem Spiel gesagt, dass es ein ehrlicher Fehler gewesen wäre. Ich erwarte da eine ziemliche Strafe noch von Seiten der Liga, weil das können die sich halt eigentlich nicht leisten. Die eigentliche Frage ist ja, warum hat Cooper Rush überhaupt zwei Spiele bekommen und nicht Tyler Huntley von Anfang an da spielen dürfen, als Lamar raus war, weil das sah viel runder aus. Ich fand den gut im Quick Game, er hatte ein paar Dinger downfield. Du hast das Rushing mit ihm am Boden mit der Mobilität. Das war viel, 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 viel besser als die letzten Wochen. Und die Bears, ja, also fairerweise, die hatten halt überhaupt keine Starting Cornerbacks mehr in dem Spiel. Die sind alle ausgefallen. Das ist natürlich ein Faktor. Aber die Defense ist halt eine Unit, die jetzt auch schon die letzten Wochen sehr, sehr von Big Plays, von Turnovern lebt. Und die hatten sie ja dann eben nicht. Und die Offense, Caleb Williams, es sind die gleichen Dinge wie die letzten Wochen. Am Anfang, als die on-script waren, das sah gut aus. Da war der Ball schnell raus, einiges an Play-Action-Rollouts. Die hat er sauber getroffen, Timing war gut, alles okay. Aber er hat einfach zu viele Plays jede Woche, wo er mentale Fehler macht. Wo er den Ball zu lange hält, wo er irgendwie versucht, noch super spät ein mini-kleines Fenster zu treffen. Das war auch der Pick aus der eigenen Endzone, der die Vorentscheidung war in dem Spiel. Das war genau so ein Ding. Und im Moment ist es halt echt tough für Chicago. Wenn das Run-Game nicht wirklich dominiert, dann kriegen sie nicht über vier Viertel konstante Offense aufs Feld. Und das liegt leider maßgeblich an Caleb Williams.
Die Tampa Bay Buccaneers gewinnen gegen die New Orleans Saints relativ deutlich mit 23-3. Auch wenn sie sich lange schwer getan haben in diesem Spiel. Und am Ende gewinnen sie mit mehr oder weniger Minimalaufwand. Und dank der Mithilfe von Spencer Rattler leider auch in diesem Spiel wieder.
Der dann auch gebencht wurde im dritten Viertel bei 17-3 an dem Punkt. Ich weiß nicht. Also ja, letzte Woche hat er sein schlechtestes Spiel gehabt. Wir haben ja sogar die Preview gemacht auf dieses Spiel. Und letztlich habe ich auch gesagt, vergangene Woche war sein schlechtestes Saisonspiel. Das war jetzt nicht viel besser diese Woche. Aber ist schon so ein bisschen, finde ich, die Dynamik wirkt auf mich sehr so. Du hast halt einen Second-Round-Pick, den dieser Coaching-Staff gedraftet hat, der auf der Bank sitzt. Und dann geht es vielleicht auch schneller. Weil ehrlich gesagt, wenn ich die gesamte Saison jetzt gucke, die 7,5 Wochen Saints-Saison, dann hat Rattler in meinen Augen nicht genug schlecht gemacht, um ihn zu benchen, einfach.
Genau.
Haben sie ihn hier gebencht. Ehrlicherweise, Punkte haben sie danach auch nicht gemacht mit Tyler Shuck. Der erste Drive von Tyler Shuck endet mit einer Interception, die anderen beiden mit Turnover und Downs. Also war jetzt nicht so, dass dann Tyler Shuck reinkam und auf einmal der Offense einen Spark gegeben hat. Mal gucken, wer nächste Woche startet. Vielleicht dann die zweite Saisonhälfte Tyler Shuck und dann draften sie eher ein nächstes Jahr nochmal.
Die Colts holen den 7. Sieg der Saison, in dem Fall gegen die Tennessee Titans mit 38-14.
Von dem Spiel habe ich noch nichts gesehen, aber es klingt so, als wie man es erwartet hätte. Den langen Touchdown von Jonathan Taylor habe ich gesehen.
Ja, also 3 Touchdowns in Summe.
Ja.
Ein ganz gutes Spiel von ihm. Wir haben noch ein Monday Night Game. Die Kansas City Chiefs spielen gegen die Washington Commanders. Die Chiefs stehen 4-3 unter Zugzwang, nachdem die Broncos und Chargers gewonnen haben. Und die Washington Commanders stehen bei 3-4, die sich den zweiten Platz in der NFC East sichern können. Die Commanders offensiv wieder ohne Jaden Daniels, oder?
Ohne Jaden Daniels, ja. War auch schon relativ schnell dann doch klar, dass er nicht spielen kann. Ist jetzt leider doch in Jahr 2 eine ziemlich verletzungsgeplagte Saison für ihn. Dafür Deebo Samuel und Terry McLaurin zurück. Die beiden haben ja gegen die Cowboys letzte Woche nicht gespielt. Und ich meine, wir haben gesehen, dass sie mit Mariota auch offensiv produktiv sein können. Dass sie zumindest den Ball bewegen können. Aber wir sprechen halt bei den Chiefs, wir sprechen viel über die Offense, zu Recht auch. Aber die Defense hat sich ja wirklich auch stabilisiert. Und ich mit Mariota, denke ich, umso mehr wird es aufs Run-Game auch ankommen. Gerade da, finde ich, ist Kansas City besser geworden. Ich meine, wir hatten das Spiel gegen Detroit vor 2 Wochen. Das war ja ein klares Statement auch in der Richtung. Was Mariota ganz gut gemacht hat gegen die Falcons vor ein paar Wochen, war so dieses Intermediate-Attackieren. Es hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann haben sie dann auch Deebo Samuel ins Rollen gebracht. Jetzt hat er Terry McLaurin auch mit dabei. Also die werden schon den Ball auch ein bisschen bewegen können. Beides, finde ich, auch sind unangenehme Matchups für Kansas City. Also McLaurin outside, denke ich, ist ein Matchup-Problem, sofern sie jetzt nicht Trent McDuffie doch rausziehen, was ich nicht glaube. Und dann, wenn der Spielverlauf es hergibt, ich meine, wir hatten das Spiel gegen die Raiders unter anderem, natürlich ein sehr anderer Spielverlauf, höchstwahrscheinlich als das, was heute Abend passiert. Da hatte Mariota über 40% seiner Pässe via Play-Action für über 12 Yards pro Pass. Das werden sie sicher versuchen am Anfang. Run-Game, Play-Action, einfache Completions kreieren. Und dann aber auf der anderen Seite ist halt die Frage, erlaubt deine eigene Defense das? Die Commanders haben jetzt auch noch Dorrance Armstrong verloren. Wahrscheinlich ihren besten Pass-Rusher, vielleicht sogar besten Defensive Lineman. Mhm. Der wird den Rest der Saison verpassen mit einer Knieverletzung. Chiefs sind angeschlagen in der Offensive Line. Also Josh Simmons wird nicht spielen, Javon Taylor ist angeschlagen, Trey Smith wird wahrscheinlich nicht spielen. Wir haben halt hier gesehen, dass die Chiefs zuletzt gewillt waren, auch mehr an das Center zu gehen, ihr Run-Game damit aufzubauen, Play-Action-Rollout, Play-Action-Crosser daraus zu spielen. Und das hat der Offense sehr gut getan, das hilft der Offensive Line auch. Das wäre genau das, was ich hier auch machen würde, weil diese Commanders-Linebacker sind halt brutal anfällig. In Coverage, da werden sie viel machen können mit Kelsey, mit Play-Action, mit Rashee Rice natürlich, der schon ein sehr gutes Debüt hatte, obwohl er nur die Hälfte der Snaps gespielt hat letzte Woche. Der wird wahrscheinlich auch mehr und mehr jetzt da eingebaut werden. Ich sag mal so, ich erwarte, dass die Chiefs sehr, sehr viel punkten und dann mal gucken, wie lange Washington mithalten kann.
Darauf freuen wir uns heute Abend und dann hören wir uns morgen schon wieder mit einem Q&A exklusiv bei RTL Plus und dann natürlich am Donnerstag mit unserer Preview auf Woche Nummer 9. Das war's für heute. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.